Hallo und herzlich willkommen zu Unipass Market Insights. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Florian Oberländer und endlich wieder an meiner Seite der gute Gregor Pett, unser Chefanalyst. Hallo Gregor.
Hallo Florian.
War verdammt einsam ohne dich in der letzten Episode.
Ja, gut, ja. Ja. Dann freue ich mich auch, dass ich wieder da bin.
Teleprompter konnte dich einfach nicht ersetzen, das muss ich auch verstehen.
Hast du noch keinen Avatar?
Nee, noch nicht. Mhm. Gregor, heute wieder einige spannende Themen vorbereitet, aber erstmal da draußen an Sie der Hinweis, Unipass Market Insights gibt es natürlich auf unserer Landingpage auf YouTube, wenn Sie uns anschauen wollen. Wenn Sie sagen, hey, die beiden muss ich nicht unbedingt sehen, dann können Sie uns auch hören und zwar auf Spotify, Audible und Apple. Also uns gibt es in verschiedenen Variationen. An Themen heute, Gregor, wir haben einmal den Industriestrompreis, eine aktuelle Meldung gab es dazu. Dann wollen wir ein bisschen über Speicher reden. Dann stellst du dich natürlich den Fragen unserer Azubis und Trainees, die unter anderem heute auch zum Teil im Publikum sind. Wir wollen aber anfangen mit der Dunkelflaute. Das ist so ein Wort, was jetzt immer wieder in der Presse vorkam. Kannst du vielleicht erstmal erklären, was hat es überhaupt mit der Dunkelflaute auf sich?
Ja, ist eigentlich das, was das Wort suggeriert. Also es ist dunkel und der Wind weht nicht. Das ist natürlich dann ein Problem, wenn erneuerbare Energieerzeugung dann nicht zur Verfügung steht. Also wenn wir viel Photovoltaik haben und viel Wind und der halt nicht produziert in so einer Situation, dann fehlt halt Strom. Und dann muss man das irgendwie kompensieren, muss entweder die Nachfrage einschränken oder gucken, dass man alternativ den Strom irgendwo herbekommt. Und das... Wir kriegen halt jetzt über die Jahre eine immer stärkere Abhängigkeit des ganzen Stromsystems vom Wetter und eben von Solareinstrahlung und von Wind.
Das gab es im letzten Jahr auch schon und das Bundeskartellamt hat sich das mal ein bisschen genauer angeguckt und hat eine Studie dazu herausgebracht und ich möchte daraus eine Passage vorlesen. Und zwar sagt diese Dunkelflauten, wie sie im November und Dezember 2024 auftraten, werden auch in Zukunft vorkommen. Also auch wahrscheinlich dieses Jahr. Damit langfristig ausreichend Erzeugungskapazitäten für solche Situationen vorgehalten werden, hält die Bundesnetzagentur gesetzgeberische Maßnahmen für den Zubau steuerbarer Kapazitäten weiterhin für dringend geboten. Kannst du das für uns übersetzen?
Ja, das bedeutet, ich muss in so einer Situation, wenn ich Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen nicht habe, eben alternative Erzeugung haben, weil ich nicht einfach die Nachfrage dann so einschränken kann und einfach Verbraucher abstellen kann. Da sind ja ganz viele dabei, die man nicht so einfach abstellen kann. Das heißt, ich muss dann steuerbare Erzeugung haben, das heißt, die ich ein- und ausschalten kann, unabhängig vom Wetter. Und das sind eben zum Beispiel Gaskraftwerke, das sind Kohlekraftwerke, die wir aber jetzt alle abschalten über die Zeit aus Klimagründen. Gaskraftwerke sind halt etwas besser und die sind auch schneller, die können auch schneller reagieren. Die werden momentan eben prädestiniert, um diese Lücke zu füllen. Batterien sind halt nicht in ausreichender Menge verfügbar und können auch nicht alles abdecken. Also wenn so eine Dunkelflaute lange dauert, dann muss ich schon eine sehr große Batterie haben, dass die da durchhält. Und das gibt es nicht in dem Umfang, wie wir das brauchen.
Okay, verstanden. In der Presse wird dann auch immer so ein bisschen auf die Preisspitzen hingewiesen, auch im letzten Jahr. Das ist manchmal nicht so ganz schwarz-weiß, wie man sich das vorstellt. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen erläutern, was genau dahinter steckt dann?
Ja, Preisspitzen sind ja ein Zeichen für Knappheit. Wir haben ja im deutschen Strommarkt im kurzfristigen Bereich, der unmittelbar davon betroffen ist, mittlerweile 15-Minuten-Intervalle. Das heißt, es gibt Preise für alle 15 Minuten. Und wenn ich dann mir die Kombination ansehe aus einer wetterbedingten Einspeisung von erneuerbaren Energien und dann natürlich auch so einem Verbrauchsprofil über den Tag, wo die Leute halt, wenn die abends nach Hause kommen, jetzt dunkel, abends nach Hause, machen alle Licht an, Fernseher an etc., stecken ihr Elektroauto in die Steckdose, dass es geladen werden kann zu Hause, dann habe ich Verbrauchsspitzen. Ja, und wenn ich das überlagere mit der vollkommen unabhängigen Einspeisung aufgrund von Sonne und Wind, dann kriege ich natürlich Lücken. Ne? Und diese Lücken fülle ich eben mit dieser steuerbaren Erzeugung, über die wir eben sprachen. Und die springt aber dann an, wenn sie so ein Signal kriegt über den Preis, dass es sich lohnt zu produzieren. Ne? Und deswegen entstehen dann diese Preisspitzen. Das sind schon mal mehrere hundert Euro. Ne? Das ist in Summe aber jetzt nicht so problematisch, weil das ist ja nicht lang. Das ist ja nicht so, dass wenn der Preis mal auf 200 Euro geht in so einer Viertelstunde oder auch mal einer Stunde, dann heißt das ja nicht, dass der Strompreis über das ganze Jahr dann 200 Euro ist, ne? Oder so. Das sind einfach momentane Situationen. Der Preis schwankt sehr stark. Der ist auch manchmal null oder negativ, ne? Wenn einfach zu viel erneuerbare Energie reingeht. Und der Preis gibt halt eine Möglichkeit, dass das optimiert wird im Gesamtsystem.
Und ich glaube, dann ist auch noch ein weiterer Punkt, den man hier anführen kann. Wir sind natürlich auch grenzübergreifend verbunden mit anderen Ländern. Das heißt, wenn wir natürlich einen gewissen Bedarf oder eine gewisse Nachfrage haben, aber andere Länder auch, weil zum Beispiel ein Kraftwerk ausfällt, dann wird es natürlich dann generell sowieso ein bisschen knapper. Ne? Und das führt dann, glaube ich, auch noch dazu.
Wir sind in Zentralwesteuropa gekoppelt, die Märkte. Und das ist auch gut so, ne? Weil dadurch kann Produktion in Frankreich Lücken bei uns ausgleichen und umgekehrt. Mhm. Wir haben prozentual gesehen mehr Erneuerbare. Das heißt, wir haben mehr Wetterabhängigkeit. Frankreich hat die Kernenergie. Mhm. Die Kernenergie hat aber eben auch manchmal Verfügbarkeitsprobleme. Ne? Und wir haben halt eine viel größere Risikostreuung über das Gesamtsystem, weil man sich halt gegenseitig aushelfen kann.
Okay. Speicher spielen da auch keine unbedeutende Rolle. Ja. Mhm. Da gab es jetzt ein paar Neuigkeiten. Unter anderem hat Uniper auch veröffentlicht, dass die Stilllegung eines Gasspeichers in Breitbrunn beantragt haben. Wie passt das so in das ganze Bild, wenn man immer sagt, wir brauchen Speicher, das ist notwendig. Mhm. Wie passt das in das Bild?
Ja, du hast vollkommen recht. Das klingt jetzt erstmal komisch, wenn Leute sich das so angucken. Das Problem ist, dass Versorgungssicherheit nicht immer so vom Markt bezahlt wird. Mhm. Zumindest wenn der reine kurzfristig orientierte Markt wirkt. Und das sehen wir insbesondere beim Gas auch. Da ist nämlich die Situation, dass so ein Gasspeicher, das sind ja relativ große, sehr komplexe Gebilde. Gasspeicher sind entweder in Salzstöcken, ausgesohlte Kavernen, wo Gas eingepresst wird, oder aber Porenspeicher, das sind häufig leer geförderte Öl- oder Gasfelder, die jetzt mit Wasser gefüllt sind und man drückt das Gas rein und das Wasser wird dann nach außen gedrückt und ich kann es dann auch wieder entnehmen. Mhm. Ne, also relativ komplexe, auch geologisch sehr interessante Gebilde, die aber auch sehr teuer sind, um die zu unterhalten. Mhm. Und klassischerweise finanziert sich das, indem ich im Sommer einspeichere bei niedrigen Preisen und im Winter ausspeichere und dann hat man diesen berühmten Sommer-Winter-Spread, der eigentlich so einen Speicher dann am Ende finanziert. Ne? Ja. Das geht dann, man bucht das und der Speicherbetreiber die Einnahmen und so weiter. Ja. So, jetzt haben wir eine Situation, wenn der nicht so groß ist, dieser Sommer-Winter-Spread, dann ist so ein Speicher nicht mehr wirtschaftlich. Warum ist der nicht so groß? Das ist teilweise zurückgehende Nachfrage im Winter. Ne? Natürlich spielt auch eine Rolle, wenn Leute Wärmepumpen benutzen und nicht mehr mit Gas heizen. Ne? Dann wird das auch im Winter, also die Sommer-Winter-Schwankungen wird dann geringer. Aber auch zum Beispiel LNG, das wir zunehmend bekommen, das flexibler ist als die Pipeline-Versorgung. So, all das führt dazu, dass die Schwankungen, die man nach vorne sieht, dann geringer werden, also die Differenzen, und damit Speicher weniger wirtschaftlich. Das ändert sich aber sofort, wenn Wetterereignisse eintreten und dann schießen die Preise hoch. Und das Problem ist aber, ich muss dann auch das Gas kriegen. Mhm. Das heißt also, und wenn ich es dann nicht kriege, dann geht der Preis durch die Decke, aber ich kriege halt kein Gas kurzfristig und dann muss ich eingreifen in die Situation. Und das sollte man nach Möglichkeit eben vermeiden. Deswegen sollte man sich schon überlegen, ob man nicht so gewisse Reserven bildet, die in so einer Situation wirkbar werden, ne? Also für Schwankungen oder Ausfälle, die man so nicht vorhersehen kann. Ja. Denn natürlich kaufen wir alle und nutzen auch die Speicher, um unsere Kunden zu beliefern. Das ist klar. Ne? Aber wenn auf einmal ein Bedarf aussteigt oder irgendwelche Quellen ausfallen, dann brauche ich eben Reserven, ne? Und die bezahlt der Markt gerade eben so nicht.
Okay. Ja. Das heißt also, außer kaltem Wetter bräuchte es einfach diesen Faktor, dass es wirtschaftlich einfach auch Sinn macht, so einen Speicher zu betreiben. Genau. Okay, verstehe.
Okay, ja. Das ist wie eine Versicherung, die ja auch nicht wirtschaftlich ist, ne? Weil wenn ich sie nicht in Anspruch nehme, dann ist das nur Geld, das ich bezahle. Ja. Trotzdem ist, glaube ich, so, dass es eine gute Idee ist, eine Versicherung zu haben für bestimmte.
Ja, absolut. Das erklärt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Füllstände momentan. In Deutschland sind wir bei 75%, also ne, zur Zeit der Aufnahme. EU ist bei 82% gegen dem Vorjahr von 93%. Also nicht ganz das Ziel von 90 dort erreicht. Industriestrompreis wäre das nächste Thema. Das ist ja auch im Moment in der Presse. Ja, natürlich. Zur Zeit der Aufnahme wird das noch heiß diskutiert, gehe ich von aus. Hier war die Headline: Wirtschaftsministerin Katharina Reiche kündigt Industriestrompreis ab Januar 2026 an. Vielleicht kannst du mal ganz generell erklären, was das überhaupt bedeutet.
Ja, also die energieintensive Industrie im Speziellen hat natürlich ein Problem mit hohen Energiepreisen, ne? Weil das für die ein extremer Kostenfaktor ist. Diese Industrien sind international im globalen Wettbewerb mit Ländern, wo die Energiepreise niedriger sind, ne? Also insbesondere die Golfregion, aber auch die USA. Und deswegen ist das für diese Industrie natürlich ein Riesenproblem. Da kann ein Industriestrompreis, der das irgendwie deckelt und eine gewisse Planbarkeit für die Industrie sicherstellt, kann erstmal helfen. Ne? Das ist so sozusagen eine kurzfristige Quickfix. Ja? Ja. Langfristig ist es natürlich wichtig, dass günstige Energie verfügbar gemacht wird. Mhm. Denn der Markt hat ja einen gewissen Sinn. Ne? Der Markt hat den Sinn, dass wenn der Preis hoch ist, dass einerseits Investitionen in neue Quellen angereizt werden, andererseits aber auch das Sparen von Energie und der ökonomische Umgang, ne, Energieeffizienz, ja, auch angereizt wird. Und das heißt, der Markt hat eigentlich schon Sinn, ne, aber trotzdem ist es natürlich in dem speziellen Fall kurzfristig jetzt nicht möglich. So ein energieintensives Unternehmen kann ja nicht kurzfristig, wenn der Preis sich meinetwegen verdoppelt hat oder um 50% gestiegen ist, das kann so ein Unternehmen ja gar nicht kurzfristig einsparen. Ja? Ja. Also vielleicht auch langfristig schwierig. Ne? Und von daher ist es industriepolitisch, glaube ich, absolut richtig, dass man da kurzfristig Abhilfe schafft. Mhm. Langfristig müssen wir das System natürlich so aufbauen, dass man solche Quickfixes dann nicht unbedingt braucht.
Ja, gerade im Hinblick auch auf die Klimaziele, ne?
Natürlich, ja, genau. Denn auch das willst du ja anreizen, dass Leute klimafreundliche, ja, Investitionen machen. Ja.
Verstehe. Inwiefern spielt dann so eine Commodity wie zum Beispiel Gas als Preissetzer in dem Fall eine Rolle?
Ja, Gas ist ja ein wesentlicher Faktor, der den Strompreis beeinflusst. Mhm. Unsere Eingangsdiskussion, die wir hatten, ne, was ist in Stunden, wo kein Wind weht oder wenig Wind weht, mhm, und wenig Sonne scheint, ne, dann laufen viel Gaskraftwerke. Und diese Gaskraftwerke, der Preis, zu dem die dann produzieren, wird halt vom Gaspreis, mhm, bestimmt. Und deswegen hat der Gaspreis gerade in solchen Stunden einen Einfluss auf den Strompreis. Mhm. Denn diese Stunden werden natürlich immer weniger, weil immer mehr Erneuerbare generell da sind. Ja. Das ist ja auch richtig so. Aber in den paar Stunden brauche ich es halt. Mhm. Und da hat der Gaspreis dann natürlich einen massiven Einfluss drauf. Mhm.
Und da ist es dann halt auch wichtig, dass man da mit Langzeitverträgen, sage ich mal, eine gewisse Sicherheit auch schafft.
Genau, denn die Eingangssituation, wenn es knapp wird, dann wird es sehr teuer. Der Extremfall hatten wir vor ein paar Jahren, als massiv die Speicher befüllt werden mussten vor dem Winter 22, das war im Jahr 22, ne, als die russischen Importe dann weggefallen sind aufgrund des Krieges. Ja. Und da hat man dann Preise zwischen 200 und 300 Euro pro Megawattstunde, mhm, gesehen, weil dann wirklich versucht wurde, massiv Mengen zu kaufen und in die Speicher zu bringen vor dem Winter. Und das zeigt, was extreme Knappheiten dann mit so einem Preis machen können. Mhm. Und das ist natürlich dann ungünstig, weil das sich auch auf die Strompreise niederschlägt. Also wir hatten Strompreise von 1.000 Euro teilweise in diesen Zeiten. Und das sollte man möglichst vermeiden. Und wenn ich jetzt langfristige Verträge habe, die das sicherstellen, wir hatten auch noch nicht so viel LNG-Kapazität damals. Ja. Wenn ich das alles habe und das ein bisschen langfristig ausbaue und ich kriege bestimmte LNG-Mengen nur, wenn ich das langfristig kaufe, sonst schicken die mir ein Schiff, wenn ich das möchte, wenn ich es teuer bezahle, aber sonst schicken die das woanders hin. Mhm. Und wenn ich das vermeiden will, dann binde ich mich halt ein bisschen langfristiger. Mhm. Deswegen ist das wichtig.
Okay, wir gucken genau auf die Leute in Berlin, was dort entschieden wird und können dann vielleicht, ja, in der nächsten Ausgabe
wie immer
gerne darüber, ja, berichten. Kommen wir zu meinem Lieblingssegment für heute, würde ich mal sagen. Und zwar, ich schaue rüber an unsere Studiogäste. Wir haben unsere Next Generation, unsere Trainees und Azubis, ja, mal befragt. Und an Sie bzw. an euch da draußen, wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal bei unserer Webseite vorbei. Die Links werde ich dementsprechend auch hinterlegen. Wir haben ein ganz tolles Auszubilden und natürlich Trainee-Programm. Also vielleicht, ja, auch was für uns als zweite Karriere.
Als zweite Karriere für,
genau,
uns.
Ja. Eventuell.
Ja. Also bei Uniper würde ich immer anfangen. Immer wieder.
Genug Eigenwerbung. Und zwar, wir fangen mit Anastasia an. Hören wir uns an, was Anastasia gefragt hat.
Hallo, ich bin Anastasia, ich bin 19 Jahre alt und ich bin die Auszubildende im zweiten Lehrjahr als Kauffrau für Büromanagement. Und ich würde gerne wissen, wie Digitalisierung helfen kann, Energie effizienter zu nutzen.
Ja, vielfältig. Also Digitalisierung kann natürlich bei der Produktion von Energie die Kosten senken. Wenn ich zum Beispiel in einem Kraftwerk die Wartung effizienter mache, indem ich digitale Diagnoseinstrumente nutze. Das ist also die Seite Energieproduktion, wo das günstiger ist. Aber auf der Nachfrageseite halt auch. Also zum Beispiel habe ich jetzt eine Wärmepumpe zu Hause. Und es wäre natürlich clever, wenn die Wärmepumpe gesteuert wird, je nachdem, wie viel Energie verfügbar ist, ob das System knapp ist oder nicht. Denn wenn die Wärmepumpe eine Stunde nicht läuft, das merke ich nicht. Die hat einen Wasserspeicher. Das heißt, es wäre relativ clever, Eingangsthema Preissignal, wenn der Preis hoch ist, zeigt das System ist knapp. Wenn meine Wärmepumpe dann sozusagen ferngesteuert mit Hilfe von digitaler Technik, möglicherweise künstliche Intelligenz, runtergefahren wird und sozusagen andere Verbraucher, die diese Möglichkeit nicht haben, den Strom konsumieren. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn der Strom billig ist, dann macht es vielleicht Sinn, dass meine Wärmepumpe läuft, den Wasserspeicher, den ich im Keller habe, auflädt. Und wie gesagt, ich merke davon gar nichts. Und das sind vielfältige Beispiele, wie Technologie eben helfen kann, Angebot und Nachfrage besser zur Deckung zu bringen. Mhm. Übrigens auch im Trading, auf dem Großhandelsmarkt, ja, wo wir digitale Technologie ja einsetzen, um Märkte zu handeln. Ja, und diese Differenzen, die dann ein Zeichen dafür sind, dass die Märkte nicht im Gleichgewicht sind, dass wir das ins Gleichgewicht bringen.
Mhm. Okay.
Ja, und so weiter und so fort. Also ja, da gibt es noch ganz viele Elektrofahrzeuge, die intelligent geladen werden und so weiter.
Definitiv. Mhm. Nächste Frage kommt von Michael. Hören wir uns an, was Michael gefragt hat.
Hi, ich bin Michael, 20 Jahre alt und gerade im zweiten Jahr meines dualen Studiums hier bei Uniper. Ich wollte wissen, wie sich Europas Energiesicherheit durch die aktuelle geopolitische Lage verändert.
Ja, laufend. Also wir sehen gerade interessanterweise ja nicht, dass der Preis nach oben schießt, trotz der vielen Kriege und Krisen, die wir weltweit haben. Das liegt daran, dass wegen der schwächeren wirtschaftlichen Gesamtsituation die Märkte davon ausgehen, dass genug Versorgung verfügbar ist, global. Das muss aber nicht immer so bleiben. Und insbesondere, wenn globale Krisen, möglicherweise auch hybride Kriegführungen dazu führen, dass kritische Infrastruktur betroffen ist, dann würden wir das auch sofort bei uns halt spüren. Also Energiesicherheit zum Beispiel, also wenn Offshore-Infrastruktur, zum Beispiel Windparks oder aber auch Gasleitungen betroffen wären von hybriden Angriffen oder physischen Angriffen, Dinge wie zum Beispiel in der Ostsee, wo dann irgendwie ein Schiff mit einem Anker dann eine Leitung beschädigt hat, Kabel beschädigt hat. Solche Dinge würden sich dann unmittelbar auf die Sicherheit unserer Energieversorgung auswirken. Und wichtig ist eben, dass es nicht erst gesehen wird, wenn es passiert, sondern dass wir im Vorfeld uns schützen vor sowas. Und zwar sowohl physisch als auch digital. Also insgesamt spricht man ja von hybrider Bedrohung und das trifft es auch genau, was es ist. Ja.
Und ich glaube, wir sprechen da oft genug in diesem Format auch drüber. Ja. Die geopolitische Lage beeinträchtigt Energiemärkte immer.
Ja. Ja. Mhm. Ja, und eben auch in Formen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Ja. Stichwort digital. Also wenn diese Digitalisierung, die Vorteile, das war die Frage von Anastasia eben, die Vorteile haben eben auch den Nachteil, dass die Infrastruktur angreifbar wird gegen digitale Angriffe. Ne?
Ja. Okay, wunderbar. Kommen wir jetzt zu den wahrscheinlich zwei schwierigsten Fragen, würde ich jetzt mal sagen. Für dich natürlich gar kein Thema.
Sonst nehme ich den Telefon.
Dann rufen wir den guten Herrn Pohlmann an. Emily möchte wissen.
Hallo, mein Name ist Emily Bubleski. Ich bin duale Studentin hier bei Uniper. Ich mache eine Ausbildung zur Industriekauffrau und studiere gleichzeitig Business Administration. Und meine Frage ist, was sind die größten Herausforderungen, um Versorgungssicherheit und Klimaschutz gleichzeitig zu gewährleisten?
Ja, das ist natürlich die knackige Frage schlechthin. Ja. Das Problem ist, das kostet alles Geld. Das, also Versorgungssicherheit und Klimaschutz kostet beides Geld. Wir haben über die Gasspeicher gesprochen, über Batteriespeicher, die finanziert werden müssen. Der Markt, zumindest kurzfristig, bezahlt das vielleicht nicht. Wir brauchen aber unsere Versicherungsprämie. Und Klimaschutz ist auch zunächst mal teuer, denn selten die Kosten des Klimawandels, die sind ja für Unternehmen und auch für Verbraucher nicht unmittelbar spürbar. Das merken wir erst viel später, die Kosten von Umweltveränderungen. Da gibt auch Leute, die es überhaupt abstreiten, dass es so groß ist, die Augen verschließen davor. All das führt dazu, dass das Hauptproblem ist, wie bezahle ich das jetzt und wie kriege ich Leute dazu, da zu investieren. Das würde ich sagen, ist aktuell das größte Thema. wie bezahle ich es?
Ich schiebe mal eben kurz rüber. Ne? Frage beantwortet. Wunderbar. Okay. Daumen hoch. Kommen wir zur Frage von Annika.
Mein Name ist Annika Klose, ich bin 18 Jahre alt und ich bin eine duale Studentin bei Unipa. Ich studiere Business Administration und mache hier die Ausbildung zur Industriekauffrau. Und meine Frage ist, was muss passieren, damit man komplett auf erneuerbare Energie umsteigen kann? Und ist das überhaupt irgendwann mal möglich?
Ich glaube, man kann da viel machen, auch mehr als jetzt. Ne? Und ist das irgendwann total insgesamt möglich? Weiß ich gar nicht, aber ich glaube, wichtig ist, dass man alle Potenziale nutzt, die wir haben. Das Hauptproblem ist ja, wie wir vorhin gesehen haben, dass Erneuerbare eben schwanken. Mhm. Ja, und dass diese Schwankung muss man irgendwie ausgleichen. Da muss ich Speicherlösungen finden, ich muss aber auch intelligentes Verbrauchsmanagement, das war diese Digitalisierungsthematik wieder. Ne, ich glaube, da geht noch sehr viel, dass wir das besser optimieren und dass wir dann sehr nah dran kommen an ein System, das stark von Erneuerbaren geprägt ist. Mhm. Ich glaube aber, es dauert noch sehr lange, bis wir da sind. Und die Frage ist, ob das insgesamt effizient ist, das möglichst schnell machen zu wollen. Mhm. Und mit effizient meine ich eben im Hinblick auf die anderen Herausforderungen, die wir haben als Gesellschaft. Ist das wirklich das oberste Ziel in der Gesellschaft, sehr schnell nur Erneuerbare zu nutzen? Oder haben wir nicht andere Themen auch, die wir beachten müssen? Also wir müssen es halt einfach priorisieren, das ist so. Ne? Also auch die Nachhaltigkeitsziele der UN sind eben nicht nur Dekarbonisierung. Es sind ganz viele andere Dinge da auch, die beachtet werden müssen. Ne? Und das müssen wir halt ausgleichen. Das ist eine politische Aufgabe, aber auch für uns alle als Gesellschaft.
Ja, super. Vielen Dank. Ja, das ist immer eine Sache, die dann schnell auf der Prio-Liste nach unten fällt, sobald andere Krisen irgendwie hochkommen.
Ja, und das ist auch ein Problem. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt auch sehr gute Entwicklungen, weil nämlich erkannt wird, dass aus erneuerbare Energien aus verschiedensten Gründen eine gute Idee sind. Mhm. Ich sage mal so ein Beispiel, das uns jetzt nicht so immer so liegt, aber in China wird es sehr stark vorangetrieben, ne? Sowohl Batterien als auch erneuerbare Energieerzeugung. Natürlich auch aufgrund von geostrategischen Überlegungen, dass China führend sein will, wenn nicht dominant in dem Sektor. Das, was uns als Europa natürlich jetzt nicht nur gefallen kann, aber das Positive ist, für das Klima ist es gut, was China gerade macht.
Das stimmt. Ich gucke auch nochmal rüber. Beantwortet wieder.
Passt.
Also alles richtig gemacht. Ich glaube, besser wird es nicht mehr, würde ich sagen. Dann machen wir hier an der Stelle dann Schluss. Gregor, vielen Dank für deine Antworten wieder. Mhm. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Runde auch wieder dann dabei.
Absolut. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die tollen Fragen.
Und an Sie da draußen, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Nochmal an dieser Stelle, es gibt uns per Video auf unserer Landingpage oder auf YouTube oder per Podcast auf Audible, Apple und Spotify. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.